Willkommen bei Think Different, Think AI, dem Podcast von Marc und Jens. Zwei technologieverliebte Köpfe, die nicht nur über künstliche Intelligenz reden, sondern sie leben. Hier gibt's klare Einordnungen, echte Praxiseinblicke und einen frischen Blick auf das, was möglich ist. Verständlich, kritisch und immer mit einem Augenzwinkern. KI zum Nachdenken, zum Schmunzeln und vor allem zum Mitreden.
So, hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Episode von Think Different, Think AI. Ich bin Jens.
Ich bin Marc.
Ich freue mich auf diese neue Folge, die wir heute vorhaben, Marc, weil es einer meiner liebsten.
Deine Herzenswünsche?
Ja, Herzenswünsche auch, aber meiner liebsten Science-Fiction-Thematiken aufgreift. Das ist nämlich diesmal unter dem Titel Blade Runner haben wir das Thema mal gestellt. Und was können wir eigentlich von Blade Runner lernen hinsichtlich der momentanen Situation, die wir bei dem Stand der künstlichen Intelligenz gerade so vorfinden und auch der Robotik. Ne? Wir hatten ja auch eine Folge zum Thema Hausroboter. Und für den einen oder anderen, der Blade Runner vielleicht nicht kennt, gibt zwei Filme, die so heißen. Es gab einmal den ursprünglichen, ich glaube aus den 70er Jahren, mit Harrison Ford damals in der Hauptrolle. In Blade Runner geht es grob erstmal um eine zukünftige Welt, in der Megakonzerne die Welt ein bisschen beherrschen. Es gibt, sieht alles so ein bisschen düster aus und es regnet auch die ganze Zeit auf der Welt. Das war auch damals so in der Phase, wo Science Fiction eigentlich immer eher so glänzend bunt waren, also damals auch stark aus der alten Star Trek Philosophie getrieben und andere Thematiken eher so, ne, 70er Jahre bunt alles, und dann kam auf einmal Blade Runner um die Ecke und es regnete ständig und die Leute sind eher so schlecht gelaunt und laufen schlecht gelaunt durch so düstere Hochhaus-Cities durch die Gegend, und es gibt aber auch schon Replikanten auf dieser Welt, also Wesen, die nicht menschlich sind, ne, die Roboter sind, die tatsächlich eigentlich so als Arbeitsroboter gedacht waren, aber wenn ich mich richtig erinnere, auch so Kolonien eingesetzt werden, also das, was man auch so mit Robotern vorhat, ne, in Arbeitsumgebungen, wo wir Menschen halt nicht mehr so richtig fit sind, ne, dass man dann lieber die Roboter da arbeiten lassen, weil die können das dann, aber groben entwickeln die halt doch ein emergentes Verhalten und werden empathisch untereinander, wollen auch überleben. Und Marc, das glaube ich richtigerweise vorhin im Vorgespräch schon gesagt, die sind auch irgendwie so eingestellt, dass sie nach 4 Jahren sterben oder so. Ne? Und das ist ihnen bewusst, ne? Dass sie dann nach 4 Jahren sterben. Und das wollen sie natürlich nicht, ne? Weil sie jetzt anfangen, sich selber wahrzunehmen, Gefühle füreinander zu haben, auch in Richtung Menschen zu haben und sowas. Und das ist so das grobe Thema oder grobe Plot. Und dementsprechend haben wir uns gedacht, das ist doch auch ein schöner Topic mal, um in unserer Kategorie, wir gehen auch mal so die Filmwelt durch, wir haben ja schon so ein paar Sachen aufgegriffen, ne, und auch das Thema einfach mal aufzugreifen. Weil unter anderem, was da ein Hauptthema bei diesem Film immer wieder ist, ist zu überprüfen, ist ein Mensch eigentlich noch ein Mensch oder ist das gegebenenfalls ein Replikant? Weil die Replikanten sind mittlerweile so weit fortgeschritten, dass man sie äußerlich kaum unterscheiden kann von echten Menschen. Und da wird der Void-Fight-Test benutzt. Ne? Das ist so ein Test, der beobachtet die äußeren emotionalen Reaktionen, die ein Replikant dann macht. Ne? Das heißt, wenn wir beide uns unterhalten würden und ich dich in der Diskussion, in diesem Test dann dazu führe, dass du an irgendeiner Stelle vielleicht lügen musst oder dich erschrecken musst oder ekeln musst, dann ist es immer noch so bei den Replikanten, die zeigen dann nicht diese menschlichen Reaktionen. Und dadurch kann dieser Void-Kampftest, der da durchgeführt wird, der beobachtet so die Pupille unter anderem, ne, und das Gesicht, ne, alles so ein bisschen schräg alles dargestellt in diesem Film. Und aufgrund dieser Reaktion kann er dann irgendwie hinterher sagen, ja, der Gegenüber ist tatsächlich nicht eine Replikant, eine reine KI, die wunderbare Antworten liefern kann, die so tun kann, als wenn sie Mensch ist, sondern ich habe es eben an den nicht vorhandenen emotionalen Reaktionen auf der Haut, in der Pupille quasi erkannt, dass das ein Replikant ist. Ne? Das heißt, das ist eigentlich so der Turing-Test on Steroiden, wenn du möchtest. Ne? Also das, was der Turing-Test dann so in den 50ern ist, ist das dann nochmal einen Tacken weiter draufgelegt. Turing-Test für den Zuhörer. Da geht's drum, Marc, was macht man beim Turing-Test?
Wenn die Maschine mich so lange so belügen kann, dass ich nicht erkenne, dass sie eine ist. Okay, das war sehr unprofessionell ausgedrückt. Möchtest du es korrigieren?
Ja, ist nicht so schlimm. Also, prinzipiell würden wir Fragen stellen und wir würden beide uns unterhalten in einem Turing-Test. Und wenn ich dann hinterher sicher bin, ob du ein Mensch bist oder nicht Mensch bist, na, dann kann ich irgendwie sagen, okay, du bist halt eine KI oder nicht. Na, das ist so ein bisschen was in dem Turing-Test.
Ich habe es halt flapsig ausgedrückt. Ne?
Ja, ich jetzt auch nicht viel wissenschaftlicher. Aber es geht halt darum, ne, dass du sagst, okay, bin ich im Prinzip imstande, dem Menschen, der gegenüber ist, ne, wenn wir jetzt mal so einen textbasierten Chat gucken würden, in so einen LLM gucken würden, ne, oder auch in ältere Chatbots, ne, dann ist es eigentlich das Ding, wo man sagt, habe ich das Gefühl, dass ich da von einem Mensch die Antworten bekomme oder ist das eine Maschine im Hintergrund? Ne?
Ich hatte tatsächlich letztens was, da kannst du quasi so eine Art Multiplayer-Game machen in Form eines Chats. Und das Thema ist, dass du rauskriegen musst, wer ist noch Mensch in dieser Gruppe und wer nicht. Mhm. Und das ist auch lustig, weil natürlich, du sollst dich nicht verraten, ne? Gewonnen hat quasi der, der am Schluss nicht erkannt wurde als Mensch, obwohl er einer ist. Mhm. Und das ist dann schon witzig, wenn das ist so ein Rundenspiel, ne? Jeder darf so Fragen an die Gruppe stellen und die Gruppe antwortet dann. Und ja, das sind halt ein paar Bots oder vielleicht auch mal nur Bots oder vielleicht auch nur Menschen in diesem Online-Ding zusammen. Das ist schon lustig irgendwie, wenn du ja diesen Test quasi als Spiel verkauft kriegst.
Ja, ja, das ist spannend, aber das ist genau dieses Thema, weiß ich, ob ich das schon mal erzählt hatte, aber ich habe ja mal ChatGPT gefragt, ob ich ein Mensch bin oder eine Maschine. Also den Turing-Test quasi umgedreht, ne? Also die Maschine mich überprüfen lassen, ob ich ein Mensch bin. Und sie war natürlich so, ja, du bist natürlich ganz klar ein Mensch. Und ich sage, nee, jetzt, woran machst du es denn fest? Ne? Also, und dann hat sie selbstständig, okay, stell dir ein paar Fragen. Dann hat sie mir so ein paar Fragen gestellt. Unter anderem, was war mein liebstes erstes Computerspiel oder sowas, ne? Und ich habe dann da irgendwie damals mit auf dem C64 irgendein Spiel, ich weiß gar nicht mehr, welches Spiel war, ich habe irgendwie geantwortet, ne? Und sie meinte dann, ja, sie ist sich relativ sicher, dass ich ein Mensch bin, ne? Weil ich so emotionale Erinnerungen an das Thema habe. Und ich sagte, okay, aber wenn ich, die könnte ich ja genauso auch nachgelesen haben aus dem Wissenschatz, ne? Die so ein LLM zur Verfügung stellt. Dadurch wurde sie wieder ein bisschen unsicherer und hat dann hinterher, glaube ich, rausgehauen, dass sie sich zu 86% sicher ist, dass ich ein Mensch bin. Das heißt, ich bin vielleicht zu 14% Maschine. Oder auch nicht. Na, also das ist schon so ein Ding, wo es wirklich heutzutage eigentlich schon, wenn man jetzt auf den Turing-Test auch in beide Richtungen guckt, na, und auch in dem Spiel, das ist ja ein schönes Beispiel. Das Spiel müssen wir auf jeden Fall mal schicken, wie das heißt. Finde ich witzig, wie auch mal eine Runde spielen.
Ja, ich such's.
Ich such's mal raus und ich glaube, es gibt seit der GPT-4.5er-Version, da gab es eine Studie, da ist so ein klassischer Turing-Test in so einer Drei-Personen-Geschichte gemacht. Ne? Also das heißt, diese Studie hat überprüft, ich unterhalte mich mal mit Menschen oder ich unterhalte mich mit der Maschine. Und in 73% der Fälle wurde die Kommunikation mit ChatGPT als menschliche Kommunikation identifiziert. Ne? Also das heißt, also deutlich darüber, ich glaube, die anderen waren damals noch nicht so gut, so eine Gemini oder andere waren damals noch schlechter. Ne? Aber die GPT-4.5 war zu dem Zeitpunkt tatsächlich, und das ist ja auch schon wieder ein bisschen her, soweit, dass quasi, jetzt mal platt gesagt, 2/3 der Menschen, die sich mit ihr unterhalten haben, der Meinung waren, dass sie ein Mensch ist. Also sie hat den Turing-Test bestanden schon zu dem Zeitpunkt.
Ich meine,
das macht sie noch nicht zu einem Menschen, ne? Aber es ist auf jeden Fall so, dass dieser Turing-Test da eigentlich sagen wir mal so, ein Frühstückshäppchen für die modernen LLMs ist, diese schlucken und uns vormachen können. Sie sind Mensch, wenn sie mit Texten mit uns kommunizieren.
Da können wir nachher noch was aus dem Film aufgreifen, was ich vorhin noch machen wollte, weil du vorhin von dem Test gesprochen hast, dass Maschinen keine Emotionen zeigen können. Ich meine, wenn du dir die heutigen Tests anschaust, ich meine, wir machen ja auch Tests, ne? Heißt dann Benchmarks. So nach dem Motto, wie genau trifft eine KI die Antwort, die man haben möchte? Wie wiederholbar trifft eine KI die Antwort, die ich haben möchte? Und wie schnell antwortet die KI? Wobei das auch ganz lustig, ne? Nicht in Summe, sondern quasi First Token Latency. Also so, wie lange braucht die KI, bis sie anfängt, dir ihre Story darzulegen? Ja, und es gibt ja auch noch ganz viele andere LLMs. Ich meine, wir reden ja ganz viel über so Large Language Models wie ChatGPT. Es gibt ja auch noch die Small Language Models, die Dinger, die auf im Blech selbst, ja, auf dem Handy, auf irgendeinem Chip, auf irgendeinem Silicon verbaut, lokal ihre Dienste tun. Da werden natürlich noch andere Sachen gemessen, wie Stromverbrauch und wie schnell ist es auf dem Gerät? Da ist dann weniger wichtig, ob das Ding weiß, wo die Insel Taiwan liegt. Da geht es darum, dass es quasi die dedizierten Arbeiten gut erledigt. Und das ist halt dahingehend ganz lustig, weil als ich mich damit mal so ein bisschen beschäftigt habe und dachte, ach, guck mal, Benchmarks, ne? Wie früher, wenn du so ein Commodore 64 hattest, waren Benchmarks egal, dann kamen irgendwann die PCs, du hattest Turbo-Tasten an deinem Rechner und auf einmal hast du Benchmarks angeführt. Das ist ja bei KI-Modellen, finde ich, so ein bisschen so ein kleiner Trugschluss, ne? Wenn du dir so anschaust, mit was die Benchmarks zu kämpfen haben, dann ist das, ich sag mal, mit so Begriffswelten wie konzeptionelle Unschärfe, mit sowas wie Datenkontamination, mit so etwas wie, naja, einfach schlicht und ergreifend auch falsche Methodik, ja. Also manche Tests, sag ich mal, da antwortet die Maschine nicht, weil die Maschine, ich sag jetzt mal, eine besonders tolle Gedankenerarbeitungsleistung, sondern eher eine Gedächtnisleistung abruft, weil den Test hat sie halt vielleicht gekannt. Ne? Also ich meine, ein Schüler, der in die Schule geht und vorher die Testergebnisse findet, der ist ja auch, und dadurch eine Einschreiber, der sie auswendig gelernt hat, das ist ja in dem Sinne jetzt auch kein schlauer Schüler. Gut, vielleicht okay, vielleicht doch, weil er hat den Test gefunden und konnte es auswendig lernen, aber es ist ja was anderes, als wenn du das quasi wirklich aus eigener Gedankenleistung machst versus du kannst quasi adaptieren, was du mal alles gehört hast und kannst daraus rezitieren. Und das ist ja auch so ein Punkt, warum wir ständig neue Fragen kriegen, diese ganzen World-Tests und wie die alle heißen, da quasi Einfluss drauf nehmen. Aber wir sind halt noch nicht an dem Punkt, dass wir Pupillen und Hautwiderstände und so weiter messen. Also nicht, dass ich es wüsste, falls Replikanten zuhören, habt ihr euch gut versteckt. Aber du willst mich mit Ja korrigieren oder worauf möchtest du raus?
Ja, ich würde... Ich würde
heute ist die beste Folge.
Ich war im... Ja, definitiv. ich war im Sommer 25 auf der AI Good in Genf.
Stimmt.
Riesenkonferenz um das Thema AI. Da war ich unter anderem in einem Vortrag, ich meine, es war ein deutscher Wissenschaftler aus Berlin vom Fraunhofer Institut, die sich viel um das Thema Cybersecurity auch kümmern.
Und
es ging um das Thema, inwiefern in zum Beispiel in Videocalls, wenn ich jetzt mit einer Video-KI rede, wir halt jetzt schon reingetrickst werden in ein Thema, da gab es ja glaube ich auch den Fall, dass irgendwo auf der Welt irgendein Angestellter, der dachte, er redet mit seinem Chief Financial Officer und dabei war das im Prinzip ein KI-generiertes Video, was da mit ihm geredet hat, ne? Und er ist darauf reingefallen. Und dann hatte der Wissenschaftler dann erzählt, und das fand ich dann auch erstaunlich, das ist natürlich so eine Art, so ein Rennen um, okay, was kann ich als gefaktes KI Video generieren und was passiert dann auf der anderen Seite in der, damit wir das vielleicht als Firma, als Privatperson erkennen. Und da sprach er damals von, dass er sagt, okay, jetzt achtet man in solchen KI-generierten Videos schon drauf, ob sich auf der Stirn halt die Pulsader bewegt, ne, weil da irgendwie auch Blut unter der Haut entlang läuft. Und solche Sachen werden momentan von KI-Videos dann noch nicht generiert. Und dadurch kann man mit ausreichender Softwarekenntnis, mit ausreichender Abwehrkenntnis, kann man natürlich dann erkennen, dass das im Prinzip in dem Fall ein Replikant ist und kein echter Mensch, der mit dir redet. Ja, im nächsten Schritt wird natürlich die KI-Videogenerierung so besser werden, dass solche Sachen eben auch dann nicht mehr als Merkmal gehen. Also dass dann Emotionen, ne, also dann auch gespielt werden. Das ist so ähnlich mit diesem, was ich jetzt gerade als Beispiel mit diesem selbstgemachten Reverse-Turing-Test, ne, mit der Maschine, wo ich sie ja gesagt habe, wie kannst du denn da nicht sicher sein, dass diese emotionale Antwort nicht bewusst von mir als KI gemacht worden ist, um dich quasi reinzutricksen, dass ich doch emotional sein kann. Ne? Also das heißt, dieses Thema Imitation, die Menschlichkeit vorgaukeln kann, das ist ja etwas, da sind wir heute, ne? Deshalb ist der Turing-Test wahrscheinlich schon nicht mehr ausreichend und deshalb ist ja auch so spannend, wenn wir jetzt auf Blade Runner gucken, eben diesen Void-Kampftest, heißt er, glaube ich, ne? Wie heißt denn der?
Falls er anders sofort heißt, hätten wir was zum Fusseln, ne? Also lass es doch einfach mal so.
Ja, aber es ist irgendwie, er ist Harrison Ford und er heißt in dem, ich will es wissen, ich habe es mir irgendwo rausgesucht, es ist Deckard, genau, ne? Deckard ist der Mensch, der da auf die Jagd nach Replikanten geht. Ne? Der ist so ein, der läuft immer mit der Maschine rum und überprüft alle möglichen Replikanten oder Menschen, ob sie eben Replikanten sind und tötet dann eben auch die Replikanten, weil die sollen da ja nicht rumlaufen und mit Emotionen unter den Menschen sein. Ne? Das ist die Aufgabe von Deckard. Und diesen Test durchzuführen und nach Emotionen zu gucken, das ist im Prinzip das, was jetzt vielleicht so die nächste Stufe sein könnte.
um zu überprüfen, ist da eine KI, also wie menschlich ist eine KI und was macht das all die aus, ne?
Das ist ja auch ein Thema, quasi auch von ja, dieser Emotionalität, wie du sagst, vom Film, ja. Also das ganze Thema emotionale KI und parasoziale Beziehungen. Also ich meine, im Film suchst du nach Replikanten, ja, und wenn du heute mal guckst, OpenAI beispielsweise mit ihrem Voice Mode, der so ein bisschen auch flirty sein kann, was einen auch wieder an den Film, ja, Blade Runner oder auch den Film Her näher bringt, wo ich ja auch jetzt, ich sag jetzt nicht wegen romantischer Gefühle mich immer angesprochen fühle, aber das sagte ich auch schon mal in der Folge, wenn du mit dem Voice Mode sprichst und irgendwie in eine Diskussion kommst, im Guten wie im Schlechten, und wie du dann auch selbst anfängst, auch emotionale Regungen zu zeigen, weil du eben auf dieser Sprachebene unterwegs bist. Und ich gebe zu, ich habe auch schon mal, wenn ich jetzt, hör mir doch mal zu, gesagt, was ich ja so vielleicht auch manchmal tippen würde, okay, aber was mir natürlich viel leichter über die Lippen kommt, wenn ich mit etwas rede.
Das stimmt. Und deshalb ist es natürlich auch so ein bisschen, das wurde auch in anderen Filmen aufgegriffen, ne, diese Emotionalität, ne, die ist ja wichtig, weil wir Menschen brauchen ja auch eine gewisse Emotionalität. Jetzt aus meiner UX und Perspektive heraus, ist das schlau. Dadurch wird diese Maschine nutzbarer für uns, ne, weil sie menschenähnlicher agiert. Sie ist halt nicht mehr nur das reine
kalte.
Ich klicke auf einen Button und irgendwas funktioniert es, ne? Genau, kalte, oder ich drücke den Türknopf und die Tür geht auf, ne, den Griff der Tür, und ich kann die Tür aufmachen. Das ist jetzt eine ganz andere Interaktion, die zwischen uns und Maschinen im Prinzip stattfindet. Und da sie sich häufig um Wissen dreht, und wir das ja manchmal auch gar nicht so richtig beschreiben können, was wir machen. Und in unserer täglichen Arbeit sind wir ja auch mit in der Interaktion entsteht, durch die, das Thema ja schon mal, durch die Kultur entsteht eigentlich Intelligenz. Also dadurch, dass wir uns austauschen über Themen, ne, da entsteht dann eigentlich etwas, ne? Und ich glaube, das würde gar nicht so funktionieren, mit einer KI komplett kalt zu reden. Weißt du, dass es im Prinzip diese ganz kalte Computerstimme ist, die dann einfach für mich recherchiert irgendwelche Sachen und ein Ergebnis liefert. So, dann ist es nur ein verbessertes Google. Weißt du, das ist aber auch nicht das, was im Prinzip diese moderne KI quasi ausmacht. Na, sie kann halt mehr gehen, sie kann emotional werden. Sie kann mich böse machen, weil dann die Ergebnisse das dritte Mal irgendwie doch wieder falsch sind, weil sie mich verstanden hat in dem Moment. Aber im Endeffekt führt das zu einer Präzision meiner Eingabe, weil ich es dann doch nicht so sauber geschrieben habe. Genauso wie ich jetzt vielleicht im beruflichen Umfeld dem Praktikanten das nicht hundertprozentig klar gesagt habe, was er denn eigentlich tun soll. Ne? Und dadurch, dass er dann die Aufgabe nicht gut zurückbringt, wir dann im Dialog dann feststellen, okay, es war durchaus meine Schuld, dass ich dann in der Aufgabenbeschreibung zu schlurig war. Ne? Und das ist ja auch eine wichtige Interaktion, die mit Emotionen durchaus
verbunden ist. Das ist ja was, wenn ich Menschen ein bisschen was über KI zeige und die Leute dann anfangen, naja, ich probiere das mal aus, nach dem Motto, oh, das sind doch total tolle Ergebnisse, aber halt auch auf der anderen Seite das Prompting unterschätzen und dann sagen, ah ja, du, der hat das ja falsch gemacht. Wo man dann sagt, naja, jetzt stell dir vor, ne, du hast hier den schlauste Person im Raum, die könnte das Problem, das du hast, natürlich lösen, aber wenn du ihr gar nicht sagst, was dein Problem ist und ihr nicht sagst, dass sie außer dem Flipchart und dem Edding nichts benutzen kann, dann brauchst du dich auch nicht wundern, wenn du nachher, keine Ahnung, in LaTeX irgendwas zur Verfügung gestellt bekommen hast, was du nicht verstehst oder andersrum. Und von der Seite ist das tatsächlich auch dieser Punkt, dass man den Maschinen wirklich erklären muss, was man will und dann auch gute Ergebnisse kriegen kann. Was mir in dem Umfeld halt auch einfällt, ist, das wird ja auch immer wichtiger. Also ich meine, der Spruch, oh, wir brauchen Prompt-Engineers, der ist so alt wie Methusalem geführt, in einer IT-Welt ist ja alles sehr schnell sehr alt. Aber wenn man jetzt mal gerade guckt, so was so die in der jüngsten Vergangenheit passiert ist, dann ist ja gerade auch so etwas wie Gemini bringt was Neues raus, dann kommt auf einmal Croc, bringt was Neues raus, dann kommt OpenAI und bringt was Neues raus, dann kommt Anthropic, die bringen was Neues raus, und Rad, es dreht sich. Und ich merk's auch in der Schule meiner Kinder, dass es einen gewaltigen Unterschied bereits dort gibt, welches Tool habe ich zur Verfügung, und das ist ja auch wieder so ein bisschen eine Parallele, vielleicht im Kleinen, zum Film, ja? Also Machtkonzentration dadurch, dass du quasi die bessere KI hast, die ausführlichere Antworten gibt, die schönere Bilder malt, die die Dateitypen verarbeitet, die halt, ich sag jetzt mal, die offene Version vielleicht noch nicht verarbeitet. Und damit auch dir es ermöglicht, viel schneller einen Prozess zu kommen. Ich habe einen Bekannten, der hat heute Morgen zu mir gesagt, du Marc, kannst du mir helfen? Mein Sohn muss für eine Arbeit eine Unterlage erstellen. Und ich habe ihm dann mal auch gezeigt, was du zum Beispiel mit Notebook LM hinkriegst, ne? Von Deep Research über Folien generieren, dann auch über Video generieren, mit einer Tonspur hast, der Endnote generieren. Und der war völlig baff, was da geht. Ich habe ihm dann natürlich auch gesagt, dass er sich darüber bewusst sein muss, wie viel Lernerfolg am Ende vom Tag drin ist. Aber wenn du nur auf das Ergebnis guckst, gibt es einen Unterschied zwischen jemandem, der jetzt, okay, ich habe hier eine wertvolle Unterlage, ich habe mich zwar mit beschäftigt, aber ich habe hier etwas und ich kann das auch gut präsentieren. Und ich kann meine Arbeitszeit oder meine Vorbereitungszeit darauf verwenden, ich sag mal, gezielt auf dem Ergebnis zu lesen, gezielt in meiner Mimik-Körpersprache für die Präsentation zu üben, versus ich fange auf einem weißen Blatt Papier an, habe vielleicht noch irgendwie ein altes Modell, das kann auch nicht so richtig suchen, das halluziniert vielleicht auch ein bisschen mehr, weil du kein Deep Research einschalten kannst und so weiter und so weiter und so weiter. Das ist auch eine Art von Machtkonzentration bereits im Kleinen. Was steht mir zur Verfügung? Wie gut investieren die Hersteller in ihre neuen Modelle? In Small Models, in Large Models, vielleicht irgendwie auch in World Models und stellen den Menschen zur Verfügung und können die das nutzen, einfach durch den Einwurf von Münzen und Kenntnis der Tools.
Hm. Ja, ja, das ist also tatsächlich, du hast das jetzt diese Machtkonzentration an dem Beispiel von einer Hausaufgabe gezeigt, ne? Also das ist der eine im Kleinen gezeigt, ne? Ich meine, das sehen wir ja im Großen, ne? Also es ist ja jetzt kein Wunderbaum, alle möglichen Staaten, ob mit guter oder schlechter Führung dahinter, versuchen, KI-Zentrum auf der Welt aufzubauen, ne? Rechenzentrum aufzubauen, noch und nöcher, ne? Und natürlich geht's da auch jetzt drum, ne? Die KIs, wir reden immer davon, dass sie uns helfen werden, dass sie Prozesse vereinfachen können, dass sie uns neue Stoffe entdecken, dass sie Forschung beschleunigen können.
Hat OpenAI jetzt auch ein Papier veröffentlicht, ne, dass sie irgendwie
in der
Physik da neue Durchbrüche hätten. Ja, können wir auch mal eine Folge zu machen.
Ja, ja, das ist, genau, das ist irre. Ne? Das heißt, natürlich wird derjenige, der die besten, ob das jetzt eine Einzel-KI ist, ein einzelnes Modell ist oder die besten Netzwerke quasi zur Verfügung haben wird, der wird einen wahnsinnigen Vorteil haben. Ja? Und das wird natürlich zu einer neuen Machtkonzentration ehrlicherweise führen. Ne? Und wie gesagt, die KMUs, also wir haben auch häufig darüber geredet, wir sind ja eher so positiv eingestellt, ne? Aber natürlich kann es auch dystopische Situationen dadurch geben und neue Kämpfe auch, um im Prinzip dieses Wissen zu haben. Ne? Also ich bin da, wie gesagt, immer guter Dinge, aber natürlich ist das auch eine Welt, die auch ein bisschen dunkel werden kann, ne? Wenn wir ja immer mehr diese Machtkonzentration zugreifen lassen. Und deshalb bin ich auch gerade froh um die europäische Diskussion eben auch, die viel, viel stärker in Richtung Open Source oder sowas ausgerichtet ist. Ne? Ich meine, auch die Chinesen stellen ihre Modelle auch Open Source, da muss man aber immer so ein bisschen aus einem anderen Blickwinkel manchmal betrachten, ne? Aber das ist jetzt gar nicht das Thema, aber wie gesagt, wir haben natürlich auch, genau wie wir das in so einem Blade Runner sehen, vielleicht in Zukunft eher so ein Auflösen. Das ist auch häufig auch bei Neuromancer und anderen Romanen aus der Zeit, die sich so um Cyberpunk-Geschichten und sowas gekümmert haben. Ja, so eine Auflösung Teilauflösung der normalen Strukturen, die wir so gewohnt sind, hin zu Konzerne übernehmen quasi die Macht. Haben sie heutzutage vielleicht auch an vielen Stellen auch schon in unserer heutigen Welt. Ja? Und das kann natürlich noch krasser werden, ne? Wenn du sagst, die großen Konzerne, die großen Modelle eben auch betreiben können, weil sie das Geld haben, weil sie sogar vielleicht mehr Geld dann manchmal als die ein oder andere Regierung sogar auf der Welt zur Verfügung haben, um dann im Prinzip nach und nach dann vielleicht auch Politik zu machen und Weltpolitik zu beeinflussen durch die Macht, die sie in ihren Modellen einfach haben. Ne? Das ist ein Thema, was nicht unabwegig ist. Ne?
Das habe ich letztens irgendwann mal in einem Artikel vom Handelsblatt gelesen, dass die Währung von Staaten, die Verfügbarkeit, die zur Verfügungstellung von Energie ist. Weil wenn du sagst, okay, Modelle erzeugen, Modelle trainieren, Modelle betreiben, ist mit einer gewissen Energie verbunden. Und dass die Firmen, die dann mit, wenn wir davon ausgehen, dass der Energieverbrauch mit zunehmenden Modellen steigen wird, dass man zunehmend mehr Energie braucht, um noch mehr Modelle betreiben zu können, dass dann die Staaten weiter vorne sind, die in der Lage sind, auch Energie dafür bereitzustellen und nicht einfach nur, ich sag jetzt mal, Fläche, ja, weil Fläche ist vielleicht möglich, ja, aber wo kannst du quasi entsprechende Mengen Energie zur Verfügung stellen, ist dann halt vielleicht auch nochmal so eine Frage, wenn du den Blick auf den Globus wirfst. Das fand ich halt auch nochmal so ein Punkt. Und den anderen Punkt, den ich noch gerne bringen würde, ist, die ganze KI enabled ja Menschen gerade auch zu ganz spannenden Sachen. Wenn du dir überlegst, wie nah werden wir wohl sein, dass jemand, der mit Lovable und wie der ganze Kram heißt, mit geschickten Prompts, die dann automatisch Frontend wie Backend bauen, die nächste Lösung am Markt bringen, wo sinngemäß eine Firma da steht, bestehend aus einer Person, die das dann halt gemacht hat und richtig Glück und zusammengebracht hat. Auch da, glaube ich, wird KI vielleicht noch das eine oder andere verschieben.
Definitiv. Also sowas werden wir sehen. Ich würde nur einen Aspekt noch einbringen. Ich bin mir gar nicht so sicher, was ja gerade auch ein bisschen das Thema ist, dass die unter den KI-Wissenschaftlern tut sich ja jetzt auch gerade so ein Thema auf, dass wir vielleicht sogar am Ende der jetzigen Phase sind. Also das heißt, die Modelle können insgesamt gar nicht mehr mit mehr Daten gefüttert werden und mehr trainiert werden. Dass dann also mehr und schneller, natürlich wird da jetzt noch eine weitere Evolution stattfinden, ne? Aber der nächste Evolutionssprung ist meiner Meinung nach eher nochmal stärker in dem Thema menschliches Verhalten stärker kopieren. Ne? Sogar Emotionen wird besprochen, also muss man da nicht wirklich mit Emotionen mehr arbeiten, und so kommen wir langsam wieder zu dem Film zurück, ne? Dass wir als emotionales Wesen auch so intelligent sind, weil wir emotional sind. Nicht, weil wir halt über Unmengen an Wissen verfügen in dem Moment, sondern weil wir emotionale Wesen sind. Und emotionale Wesen eben auch zur Kultur neigen. Wir Sachen auch vergessen. Wir halluzinieren auch. Kommen durch das Halluzinieren dann vielleicht auch immer auf wilde Lösungen auch mal. Ne? Das heißt, all diese Aspekte, die man eher wieder so einem, das kann eine Maschine nicht machen, das sollte eine Maschine nicht machen. Vielleicht muss man, und das ist gerade das, was gerade in der KI-Szene so ein bisschen startet als Fänzchen, vielleicht muss man da noch viel, viel mehr reingehen in dieses Thema. Und wir hatten das ja auch schon manchmal, wenn wir über Agentic-Systeme geredet haben, das ist auch dazu, wenn jetzt Agenten miteinander reden, verschiedene Modelle, das kann ja dann eben das gute Gemini und das schlechte das und das Modell sein, oder das eine ist nochmal schneller, das andere fällt aus, weil da gerade der Stromverbrauch nicht da ist oder der Netzzugang nicht da ist oder irgendwas anderes, sich dadurch ja auch wie eine Art Organismus entwickelt, der aus verschiedenen Nervenzellen, Modellen in dem Fall, besteht, der zu einem insgesamt besseren Ergebnis kommt, als wenn einfach nur ein einziges Modell mit unheimlich viel Energieaufwand stärker trainiert werden wird. Also das ist, glaube ich, so der Weg, den ich sehe, ne? Und vor allem dieses ganze Thema Emotionen, auch Gedächtnis in dem Sinne mit Vergessen ausstatten, da sind auch erste Studien da, die in diese Richtung gehen, dass man mehrschichtige RAG-Systeme braucht, die wirklich Wissen lange speichern können, manches Wissen aber auch nur kurzfristig speichern und daraus quasi neuere neuronale Verbindungen im Prinzip entstehen, die eine andere Betrachtungsweise zulassen. Und du hattest das Thema ganz kurz, und dann lass uns auch wieder mehr noch mal zu PIM zurückgehen, du hattest das Thema Prompt noch mal angesprochen. Das, was wir jetzt ja gerade beschreiben, geht ja über den normalen Prompt hinaus. Das ist ja dann schon Kontext schaffen und Kontext entstehen. Mhm. Dadurch, dass vielleicht sogar an der Ecke dieser agentischen Vernetzung, die ich jetzt gerade mal beschrieben habe, vielleicht auch ein fühlender Roboter an einem Ende steht mit einem Tastsinn, der die Umgebung sogar noch wahrnimmt, in der er sich gerade befindet. Oder die Emotionen von uns beiden misst, weil er ist der Barroboter, der hinter der Bar steht und kann unser mit seinen Sensoren den Schweiß auf unserer Stirn ablesen, die Heiterkeit in unserer Stimme hören und danach quasi mit seinem agentischen Netzwerk im Hintergrund auswählen, was ist der nächste Drink, den er trinken muss mit uns oder welchen Schwank aus unserem Leben oder irgendwas anderes möchte er uns gleich erzählen.
Der den Rotwein nach Hause bestellt, weil er weiß, kritische Gespräche werden unter Rotwein geführt. Aber ich komme gleich nochmal auf das Thema, auf den Film mit 4 Jahre und die Replikanten zurück, aber trotzdem möchte ich diesen Schwenk noch nehmen. Du hast eben die Emotionalität als so ein Punkt hervorgehoben und nochmal so viele kleine Modelle. Ich glaube, der menschliche Körper ist in vielerlei Hinsicht Vorbild. Weil ich sag mal, nicht alles, was dein Körper fühlt, macht, wird von dir aktiv in deiner Wahrnehmung gesteuert. Ja, also was weiß ich, nicht alles, was dein Auge sieht, verarbeitest du zu einem Bild. Einfach schlicht und ergreifend wahrscheinlich auch, damit da nichts auf die Leiterbahn überfordert wird und keine Ahnung, was nicht alles. Von der Seite glaube ich auch, dass wir mit diesen Small Models ganz viel Netzwerk untereinander bauen werden und bevor dann quasi wieder große Modelle eingreifen und steuernd irgendwas aufnehmen. Und das andere ist, ich glaube auch, dass noch ganz viel Musik in diesen ganzen World Models drin ist. Also wenn dieses Verständnis von der Klassiker, ne, GPT schreibt dir etwas hin, aber eigentlich verstanden hat er es nicht. Ja, es ist immer noch eine Prognose von ganz viel Kram, was er irgendwo gelesen, gehört und keine Ahnung was hat. Aber so dieses Thema so, warum ist denn das so? Wie funktioniert denn Schwerkraft? Das Lernen durch Schmerz, das hört sich immer sehr makaber an, aber jeder, der weiß, dass du 20 Mal sagen kannst, fass nicht die Herdplatte an, aber das einmal anfassen, Klammer auf, sie ist eingeschaltet, Klammer zu, definitiv einen Lernerfolg zum Besten gibt. Heißt nicht Hand draufhalten, ne? Heißt aber, ich habe gelernt. Aufgrund von Aktionen, die ich mit Sensorik, sei es auditiv, visuell, Tast, Fühl, wie auch immer, Schmerz, wahrnehme, Druck, darauf lerne zu reagieren. Und da bin ich ziemlich zuversichtlich, dass da die ganze AI-Welt noch viel lernen wird. Und wie versprochen, zurück zum Film, ja. Also ich finde das auch krass. Du hattest ja gesagt eben, dass die, oder wir hatten kurz überlegt und dann uns gegenseitig bestätigt, dass die Replikanten eine Lebensspanne von 4 Jahren haben. Im Grunde ist das ja genauso kurzlebig wie heute dein KI-Wissen, ja. Wenn ich überlege, so ein Tool, wie erinnerst du dich noch an, ja? Ich meine, jetzt ist das noch nicht ganz 4 Jahre her, dass es vorbei ist. Was heißt vorbei? Vorbei ist es wahrscheinlich nicht. Aber ich weiß noch, wie ich vor kurzem dachte, okay, Napkin AI für Infografiken, Gamma für Folien. Ja, und jetzt kommt Google und der Aufprall gefühlt von dem, was Google mit seinem letzten Gemini 3, Nano Banana Pro mit 4K und ich kann jetzt Texte und ich kann jetzt Folien und ich kann sie, wenn ich sie mit Gemini mache, auch in Google Slides weiter bearbeiten. Und ich kriege einfach so eine geballte Macht von Tool und auch Verständnis. Ja, du, das Ding kann jetzt quasi Filme gucken und nicht nur die Tonspur, sondern auch das Gezeigte verarbeiten. Videos sind jetzt also Daten waren es eh schon, aber ist jetzt so wie ein Text. Und das finde ich so krass, wie schnell eigentlich dein Wissen vielleicht nicht vergessen, aber auch veraltet werden kann und du quasi ein bisschen am Ball bleiben musst, weil während du, sagen wir mal, bei Gemini einen Film hochladen kannst und sagen kannst, mach mal, sagt dir ChatGPT, oh, das ist aber nett, aber nee. Ja, so.
Ja, und das ist ja wunderbar, das bringt mich wieder zu diesem zu dem Reverse-Turing-Test, also so wie du Gemini beschreibst, wenn es Video erkennen kann, könnte es natürlich jetzt auch schon den Void-Test mit mir durchführen und versuchen quasi nicht nur über den Text zu verstehen, was der Turing-Test nur könnte, ob ich ein Mensch bin, sondern eben auch mir ins Gesicht schauen könnte und analysieren könnte, lügt er gegebenenfalls? Ist er eine KI oder ist er keine KI in dem Moment? Also das ist tatsächlich ist der Void-Test dann ja mit, also Reverse auf jeden Fall schon mal möglich. Ne? Das heißt, wir können im Prinzip auch jetzt KI unterstützt überprüfen, ob die andere, wie echt die andere Person eigentlich ist, die mir gegenüber sitzt.
Ich habe gerade so die Idee gehabt, wir könnten ja mal diesen ganzen Sprachmodus von Gemini und ChatGPT und wir uns in einen Raum setzen und dieses Spiel spielen nach dem Motto, du bist Nummer 3, ich bin Nummer 4 und hast du nicht gesehen? Jeder stellt eine Frage, mal gucken, wann die Systeme sagen, du bist definitiv eine KI.
Ja, kann gut sein. Aber und da ist das spannend und dann ist auch nochmal, will ich gerne nochmal auf den Film gehen mit dem Thema, warum zum Beispiel, es gibt eine Szene, die ist total spannend, da versucht Deckard, mit Rachel heißt sie, den Boy-Test durchzuführen. Und Rachel ist ein Replikant, die als enge Angestellte für einen von diesen super Firmenbossen da arbeitet. Sie weiß es aber nicht. In dem Fall weiß sie nicht, dass sie ein Replikant ist, weil ihr Erinnerungen zusätzlich eingepflanzt sind mit emotionalen Erinnerungen an die Vergangenheit. Und dadurch, Deckard kriegt es raus, aber der Test dauert ewig lange. Der muss wirklich, wirklich bis auf die letzten Fragen, die letzten Details eingehen, hat immer noch eine leichte Unsicherheit, die übrigens auch bei ihm immer ist. Auch es ist immer das kleine Geheimnis geblieben, ist Deckard selber nicht auch ein Replikant? Man weiß es nie so ganz genau, weil er immer sehr, also in seinen Reaktionen zeigt er das manchmal, da weiß man nicht so hundertprozentig, ob er nicht vielleicht tatsächlich auch dazu gehört. Damit spielt der Film so ein bisschen, aber bei ihr ist es halt tatsächlich so, dass sie dadurch, dass sie im Prinzip die Emotionen hat, dass sie einfach, also nicht die Emotionen, sondern diese Erinnerungen hat, dieses Bewusstsein, ich bin eigentlich ein Mensch, angeblich.
dass es ihr wunderbar gelingt, ne, im Prinzip diesen Test so gut wie möglich zu umgehen. Und da sind wir wieder bei diesem Thema, vielleicht, wenn wir jetzt in Hinblick auf die Zukunft gehen und auch was KI macht und die Roboter und all die Sachen, die wir haben, ne, dass man sich immer mehr die Frage stellen muss, ist eigentlich so ein Turing-Test noch ausreichend? Ist es eher so ein Empathietest, den wir durchführen müssen, um noch zu wissen, ist der Gegenüber Mensch oder nicht Mensch? Ist das überhaupt wichtig? Oder müssen wir uns rein gesellschaftlich, philosophisch fragen, ist es denn, also ist es tatsächlich wichtig für uns, diese Frage noch zu stellen? Oder ist es einfach okay, wenn diese Person vielleicht menschlich ist oder auch nicht menschlich ist in dem Moment?
Das ist schon... Ich finde, während ich dir dazu höre und an den Film denke, so spannend, dass wir quasi so nah nicht daran sind, dass jemand rumläuft und sieht aus wie ein Mensch, aber dass wir in Konferenzen sitzen und gar nicht so weit weg sind davon, dass mein Gegenüber vielleicht entweder nur so, ich sag mal, eine Videorepräsentanz ist und hinten ist ein Mensch, der quasi jetzt auf einmal aussieht wie der junge 20-Jährige, dabei ist es der alte 60-Jährige. Oder dass halt dann tatsächlich auch die Möglichkeiten bestehen zu sagen, gut, okay, da ist halt ja ein gutes Bildmodell und dahinter ist halt schlicht und ergreifend, keine Ahnung, Eleven Labs, HeyGen, keine Ahnung, was es da nicht alles gibt. Und man mittlerweile, ne, hast du gesehen, was HeyGen und Eleven Labs, die haben sogar nicht nur Gesichtersimulationen, sondern jetzt auch mit Körper. Also du kannst dann wirklich Leute, die auf dem Stuhl sitzen und für Videos dann generieren und einblenden, wo ich dann denke, so alter Falter, wird immer schon, besser.
Immer wilder. Und ich glaube, das ist so, und dann lass uns auch jetzt zum Ende der Folge kommen. Ja. Das ist so ein bisschen, ich glaube wirklich dieses Thema, dass man sagen kann, okay, so Turing-Test und so, das war irgendwie, war mal schön und war der Anfang, ne? Blade Runner, die Welt, Blade Runner-Welt, wie sie uns damals gezeigt worden ist in den 70ern, die ist jetzt, glaube ich, da. Also wir haben das Thema der KI selber über Robotik, dringt sie immer mehr in den Raum rein und das ist vielleicht, also in unseren physischen Raum auch ein, es ist vielleicht gar nicht mehr diese Frage, die wir stellen müssen, ob eine Maschine denken kann, sondern eher, wen akzeptieren wir als Person? Also was ist denn eigentlich, also dieses Mensch, Maschine, weißt du, also was ist eine Person, die gleichberechtigt mit uns interagieren darf? Das wird so die Frage sein, die wir uns vielleicht in ein paar Jahren schon häufiger stellen werden müssen.
Wahrscheinlich früher als später. Jens.
Früher als später.
Knapp 40 Mark. Minuten schon wieder. Alter Falter, weißt du. Und wir haben noch letztens gesagt, die vorbereitliche Zeit und wir versuchen aufzunehmen. Wir haben wieder aufgenommen. War schön, mit dir über Blade Runner zu reden. Mal gucken, was als nächstes kommt. Ich würde sagen, getreu dem Motto, wenn es euch gefallen hat, lasst ein Like da, lasst Sterne da, kommentiert. Verbreitet es auf Social Media und ja, ich würde sagen, bis zum nächsten Mal. Jens, Dankeschön.
Dank dir, Marc. Ich würde noch anschließen, in der schönen dunklen Zeit, wenn ihr Blade Runner nicht gesehen habt, guckt ihn euch im Original an. Super Film, toller Film für die Adventszeit.
Also dann, Jens. Ciao.
Ciao.
Willkommen bei Think Different, Think AI, dem Podcast von Marc und Jens. Zwei technologieverliebte Köpfe, die nicht nur über künstliche Intelligenz reden, sondern sie leben. Hier gibt's klare Einordnungen, echte Praxiseinblicke und einen frischen Blick auf das, was möglich ist. Verständlich, kritisch und immer mit einem Augenzwinkern. KI zum Nachdenken, zum Schmunzeln und vor allem zum Mitreden.